Geschichten für Kinder.
Frau Meier geht in die erste Klasse. Von Susanne Friedmann. Kurz bevor es losgeht. Mein liebes Tagebuch. Es ist tiefe Nacht, aber ich bin hellwach und kann nicht einschlafen. Ich sitze im Bett, habe mir ein Kissen in den Rücken geschoben und dich, liebes Tagebuch, aufgeschlagen, auf meine Knie gelegt und ich schreibe. Mein Herz klopft wie verrückt, denn morgen ist mein erster Schultag. In ungefähr 8 Stunden geht es los. Die Aufregung zwickt mich im Bauch, im Hals pocht sie und meine Knie zittern unter dir. Merkst du das? Die Buchstaben, die ich schreibe, tanzen hin und her und auf und ab, über und unter deinen Zeilen. Meine Schrift sieht alles andere als ordentlich aus. Also wenn meine Erstklässler so schreiben würden, würde ich ihnen sagen, mach das bitte noch einmal, aber ordentlich. Als ich das eben notiert habe, hat mein Herz einen Sprung gemacht. Meine Erstklässler. Bald werde ich sie endlich kennenlernen. 19 Kinder. 19 Gesichter. 19 Namen. Und ich habe keine Ahnung, welches Kind mit welchem Gesicht zu welchem Namen gehört. Letzte Woche hat mir die Direktorin von der Pestalozzi-Schule die Namensliste der Klasse 1a zugeschickt. Seitdem liegt sie auf meinem Nachttisch. Die Liste. Nicht die Direktorin. Und jeden Abend habe ich mir die Namen der Kinder durchgelesen. Dabei habe ich versucht, mir auszumalen, wie die Kinder wohl aussehen, wie sie reden und aus welchen Ländern sie stammen. Ich mache gleich mal den Test und schreibe die Namen in dich rein. Bin gespannt, ob ich alle 19 auswendig zusammenkriege. Meine Erstklässler heißen Elena, Markus, Rebecca. Osan, Kevin, Oliver, Sophia, Mio, Carla, Jennifer, Ben, Giso, Nick, Önder, Lisa, Adama, Antoine, Denise, Max, Josef und Raffaele. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Ja, das sind alle. Wer weiß, vielleicht sind einige von diesen Kindern auch noch wach. Vor lauter Aufregung, so wie ich. Vielleicht sind Sophia oder Kevin zu ihrer Mama oder zu ihrem Papa ins Bett geschlüpft und versuchen dort einzuschlafen. Carla bekommt eine warme Milch mit Honig. Mio hat eine Katze und Max Josef einen Hund, mit denen sie reden und die sie streicheln können. Ich habe gerade gar niemanden. Meinen Hund Seppi habe ich nämlich zu meiner Mutter gebracht, damit ich nicht mit ihm Gassi gehen und mit ihm spielen muss, sondern mich auf die Vorbereitung meiner neuen Arbeit konzentrieren kann. Mama nimmt den Hund Seppi jetzt vormittags, weil ich ab morgen Tag für Tag in die Schule gehe und er es nicht gewöhnt ist, allein zu Hause zu sein. Ich bin es auch nicht gewöhnt, allein zu Hause zu sein, und er fehlt mir gerade sehr. Es würde mich beruhigen, wenn er neben meinem Bett säße, mich mit seinen schwarzen Augen anschaute und ich mit ihm reden und ihm die Schlappohren kraulen könnte. Naja, dafür habe ich dich, liebes Tagebuch. Nein, nicht zum Schlappohr kraulen. Aber ich finde, Gedanken aufschreiben ist so ähnlich wie dem Hund Seppi was zu erzählen. Du kannst mich zwar nicht so lieb angucken wie er, aber das Schreiben hat den Vorteil, dass ich alles, was ich notiere, jederzeit nachlesen kann. Darauf freue ich mich schon. Dich, liebes Tagebuch, müsste ich eigentlich Tageheft nennen. Ich habe dich beim Schreibwaren-Reinhard gekauft. Der führt all die schönen Sachen, die Schulkinder und Lehrer für die Schule brauchen. Buntpapier und Bleistifte, silberne Anspitzer und solche, die aussehen wie Mülltonnen. Buntstifte in Kästen aus Pappe oder Metall. Zeichenblocks, Fotokarton, Filzstifte und Kugelschreiber. Radiergummis, Ringbücher und Mappen. Ordner in allen Farben und Mustern und massenweise Hefte. Ich mag die einfachen kleinen Schreibhefte mit Linien am liebsten. Solche wie dich. Aus einem Stapel habe ich dich rausgefischt und zu Hause habe ich auf deinen nagelneuen, dunkelblauen Umschlag geschrieben Isolde Meyer, 1A-Klassenlehrerin, Schultagebuch. Dann habe ich aus Buntpapier Blumen ausgeschnitten und dich beklebt. Zwischen die Blüten habe ich in Schönschrift alle 26 Buchstaben des Alphabets gemalt. Von A bis Z. Also ich finde, du bist richtig hübsch geworden. Weißt du, was mich so nervös macht, das sind nicht die Kinder, die ich noch nicht kenne, sondern die großen Leute. Am ersten Schultag gehen doch die Eltern mit zur Einschulung, oft sogar die Großeltern, Onkel und Tanten. Das sind dann insgesamt vielleicht 100 Augenpaare, die mich anstarren, wenn ich auf den Treppenstufen vor dem Eingangsportal der Schule stehe und die Direktorin mich übers Mikrofon den Kindern und Erwachsenen vorstellt. Auf die Kinderaugen freue ich mich. Ich werde sie bestimmt ebenso neugierig anschauen wie sie mich. Aber die Erwachsenen werden mich nicht nur neugierig betrachten, sondern prüfend. Sie werden sich Gedanken darüber machen, ob ich wohl eine gute Lehrerin bin und ob sie mir ihre Kinder anvertrauen können. Wenn ich mir all diese erwachsenen Augen vorstelle, bekomme ich sofort wieder so ein Ziepen im Bauch. Mit meinen 24 Jahren bin ich die jüngste Lehrerin an der Pestalozzi-Schule. Ich bin ganz neu da. Und die 1a ist meine allererste erste Klasse. Als ich im Sommer von Frau Direktor Rexmann die Nachricht bekam, dass sie mich anstellen will, bin ich fast ausgeflippt vor Freude. Ich finde, es ist eine große Ehre, dass ich Kinder unterrichten darf, die frisch in die Schule kommen und vor mir noch nie im Leben eine andere Lehrerin kennengelernt haben. Ja, Erstklässler sind Schulfrischlinge. Deshalb ist auch der erste Eindruck, den sie von ihrer ersten Lehrerin bekommen, besonders wichtig, finde ich. Ich stand heute Nachmittag ewig vor dem Kleiderschrank und habe hin und her überlegt, was ich zur Einschulung morgen am besten anziehe. Schließlich habe ich mich für meinen Blumenrock entschieden. Und dann habe ich die rote Bluse, die so gut dazu passt, sorgfältig gebügelt. Das liegt alles schön auf dem Stuhl neben meinem Bett bereit. Danach ist mir eingefallen, dass mein Moped beim Sonntagsausflug mit dem Hund Seppi dreckig geworden ist. Ich bin raus und habe es gewaschen und meinen Sturzhelm habe ich auch gleich poliert. Den Schulweg von meiner Wohnung bis zur Pestalozzi-Schule habe ich noch 2-mal geübt, damit ich mich morgen an meinem ersten Schultag bloß nicht verfahre. Ich bin zum Schulhaus gedüst, Herr Maltreteser, der Hausmeister, hat mich reingelassen und ich habe mein Klassenzimmer geschmückt. Mit farbiger Kreide habe ich außen auf die Wandtafel ein Begrüßungsbild gemalt und innen hinein die Namen der Kinder. Und dann habe ich noch einen Strauß Blumen auf den Tisch gestellt. Alles ist also gut vorbereitet. Und weißt du was, liebes Tagebuch? Jetzt, wo ich dir das alles geschrieben habe, bin ich viel ruhiger. Mein Herz klopft zwar immer noch heftig, aber es ist kein Angstklopfen mehr, es ist ein Vorfreudeklopfen. Morgen ist mein erster Schultag. Und jetzt schlafe ich bestimmt doch gleich ein. Gute Nacht, liebes Tagebuch. Morgen mehr. Deine Isolde Meyer. Der erste Schultag. Mein liebes Tagebuch. Es ist Abend. Ich sitze in meinem Bett. Ein Teller mit Schokostücken steht auf dem Nachttisch. Und der Hund Seppi hat sich auf dem Bettvorleger eingerollt. Aber er schläft nicht, das sehe ich. Er hat die Augen offen und bewacht die Schokolade. Ich muss dir schreiben, was ich alles erlebt habe. Heute Morgen. Pünktlich um 7:30 bin ich auf meinem Moped losgefahren und erreichte eine Viertelstunde später die Pestalozzi-Schule. Ich bog in den Schulhof ein, da sprang mir der Herr Maltreteser in den Weg und rief: »Stopp! Halt! Absteigen!« Ich bremste so scharf, dass die Reifen quietschten. Herr Maltreteser ist der Hausmeister. Er wohnt im Rückgebäude und passt auf, dass in der Schule und drumherum alles schön sauber und ordentlich ist. »Gleiches Recht für Groß und Klein.
Die Absteigeregel im Hof gilt nicht nur für Schulkinder mit Fahrrädern, sondern auch für Lehrer mit Mopeds, zwinkerte er mir zu. Ich sagte schnell, oh, Entschuldigung, bin noch neu hier, sprang ab und Herr Maltreteser schob mir mein Moped bis zum Fahrradschuppen. Dort fiel mir ein, dass ich vergessen hatte, etwas sehr Wichtiges auszukundschaften. Und weil Herr Maltreteser so hilfsbereit war, fragte ich ihn, ob er mir zeigen könnte, wo die Klos für die erste Klasse wären.
Na klar,
sagte er. Er kennt sich im Schulwesen aus und weiß, dass das mit den Klos eine lebenswichtige Information ist.
Kommen Sie mit, aber Dalli, Dalli, ich muss nämlich noch die Mikrofone einrichten.
Die Schülerklos liegen im ersten Stock, nicht weit hinter meinem Klassenzimmer rechts. Gut, dass ich das jetzt weiß. Ich bin kurz ins Mädchenklo rein und habe vor dem Spiegel meinen Pferdeschwanz zurechtgezupft. Ich musste in die Knie gehen, um mich zu sehen, weil der Spiegel für die Kinder extra tief hängt. Dann führte mich Herr Maltreteser zum Lehrerzimmer. Die anderen Lehrer und Lehrerinnen hatten sich schon versammelt. Frau Rexmann, die Direktorin, legte mir eine Hand auf die Schulter, blickte mir tief in die Augen und sagte, »Nur Mut, toi, toi, toi.« Und wir gingen gemeinsam hinunter. Im Schulhof wimmelten inzwischen große und kleine Menschen durcheinander. Die Erstklässler erkannte man an ihren nagelneuen Schulranzen und den großen Schultüten, die sie in den Armen hielten. Und auf einmal war mir feierlich zumute. Nicht nur die Kinder, auch ich wurde ja eingeschult. Ich stellte mich mit den anderen Lehrern auf die Stufen vor dem Eingangsportal. Frau Hohweiler, die Lehrerin der zweiten Klasse, nahm ihre E-Gitarre in den Arm, drehte Mikro und Verstärker auf und legte mit einem Lied los, zu dem die Zweitklässler einen Tanz vorführten. Sie wedelten mit bunten Tüchern im Rhythmus der Musik, sie hielten sich zu zweit an ihnen fest und drehten sich im Kreis. Am Ende tanzten die Zweitklässler auf die Erstklässler zu. Sie schwenkten die Tücher vor ihren Nasen und sangen, »Jetzt bist du dran, du bist dran, fass mit an, fass mit an!« Und dann tanzten sie gemeinsam. Das sah wunderschön aus. Die Tücher, die Kinder, einfach alles. Nach der Vorführung erklärte Frau Rexmann, wie die Lehrerinnen heißen, die ab heute die 1c und die 1b unterrichten und welche Kinder zu ihnen in die Klasse kommen. Und dann stellte sie mich vor. Hier steht Frau Meier. Sie ist neu an unserer Schule und wird die Klasse 1a unterrichten, dröhnte es über den Schulhof. Ich bin rot geworden. Frau Rexmann las die Namen der 19 Kinder vor, die in meine Klasse kommen, und eins nach dem anderen liefen sie zu mir, rückten dicht an mich heran und lächelten mir mehr oder weniger schüchtern zu. Und ich dachte, ist ja toll. Jetzt habe ich mit meinen 24 Jahren auf einen Schlag 19 Kinder, jedenfalls fünfmal in der Woche, vormittags. Dann zogen wir ins Schulhaus ein. Ich voraus, nach mir die Erstklässler und hinterdrein Eltern, Großeltern, Onkel und Tanten. Wie eine Königin mit ihrem Hofstaat. Die breite Treppe hinauf, im ersten Stock links den Gang entlang, schon standen wir vor der Tür mit der Aufschrift Klasse 1a, Lehrerin Isolde Meier. Für die Erwachsenen war hier Endstation. Sie durften nur einen Blick ins Klassenzimmer werfen, während die Schüler hineingingen und sich setzten. Als ich die Tür von innen zuzog, guckten einige Eltern traurig. Die Kinder aber saßen still auf ihren Stühlen und schauten mich gespannt an. Ich klappte die Wandtafel auf und sie machten riesengroße Augen. Da standen nämlich ihre Vornamen. Ich hatte sie hingeschrieben, in bunten Farben. Ich bat den dünnen blonden Jungen, der am weitesten hinten saß, zu mir nach vorn zu kommen. »Schau mal, ob du deinen Namen entdeckst«, sagte ich, als er vor mir stand. Er streckte den Arm aus und zeigte auf ein Wort. »Da steht Kevin, und das bin ich.«
»Bravo, du kannst ja schon lesen«, sagte ich.
Ich auch, Frau Meier, ich habe meinen Namen auch gefunden«, riefen da die anderen Kinder, und ich habe ihnen erklärt, dass sie in der Schule nicht einfach rumschreien dürfen, wenn sie etwas wissen, sondern dass ich jedes Kind einzeln auffordern werde, nach vorn zu kommen. Und so machten wir das. Alle haben ihren Namen entdeckt und vorgelesen, sogar die langen und schwierigen, wie Jennifer oder Antoine. Und als Hausaufgabe bekamen sie auf, weiße Karten mit ihrem Namen zu beschriften und zu bemalen.
Die Glocke bimmelte, der erste Schultag war vorüber, die Eltern drängelten sich herein und nahmen ihre Kinder samt Ranzen und Schultüten wieder mit nach Hause. Ich blieb noch ein wenig im Klassenzimmer. Ich wischte die Tafel sauber und habe gedacht, wie wunderbar es ist, dass ich in die erste Klasse gehe. Dann bin ich mit dem Moped zu meiner Mutter gefahren, um den Hund Seppi abzuholen, auf den sie aufgepasst hatte. Aber als ich in die Wohnung kam, rannte er mir nicht fröhlich wedelnd entgegen wie sonst. Er blieb im Flur stehen und drehte mir sein Hinterteil zu. Er war beleidigt, weil ich ihn nicht in die Schule mitgenommen hatte. Meine Mutter gratulierte mir zu meinem ersten Schultag und ich schnupperte. Sie hatte mein Lieblingsessen gekocht. Frikadellen mit Gurkengemüse und Kartoffeln. Und sie hat mir eine Schultüte geschenkt. Eine kleine rote mit gelben Punkten. Schokolade war drin, ein Anspitzer aus Messing, zwei Bleistifte in einem Lederetui und ein Kasten mit Künstlermalkreiden. Und unten in der Tütenspitze steckte ein winziger Stoffhund mit Schlappohren. Den kannst du heimlich in der Schultasche mit in die Schule nehmen, wenn der echte Hund Seppi schon nicht mit darf, sagte meine Mutter und gab mir einen Kuss. Später bin ich mit dem echten Hund Seppi in meine Wohnung zurückgebraust und da hat er endlich wieder gewedelt. Eben ist er vom Bettvorleger aufgestanden und hat seine Schnauze auf mein Bett geschoben. Habe verstanden. Ich esse jetzt die Schultütenschokolade vom Nachttisch und gebe ihm was ab. Denn wenn die Schokolade aufgegessen ist, muss er nicht mehr auf sie aufpassen und kann beruhigt einschlafen. Und ich auch. Gute Nacht, liebes Tagebuch. Bis morgen. Deine Isolde Meier. Der zweite Schultag. Mein liebes Tagebuch. Das war ein Tag. Schon heute früh, als ich hörte, dass Regentropfen ans Fenster klopften, hatte ich so ein komisches Gefühl. Der Hund Seppi kann nämlich Regen nicht leiden. Normalerweise kommt er angesaust, sobald er merkt, dass ich aufstehe. Ich weiß nicht, ob er es auch an den Tropfgeräuschen gehört hat, dass es draußen regnete. Jedenfalls hat er mich nicht begrüßt, sondern blieb in seinem Körbchen liegen und guckte die Wand an. Er wollte mir zeigen, dass er bei so einem Sauwetter auf keinen Fall raus will. Als der Hund Seppi zu uns in die Familie kam, war ich noch ein kleines Mädchen und der Hund Seppi war noch ein kleiner Hund. Aber schon damals sagte meine Mutter, wenn der Hund Seppi als Mensch geboren worden wäre, hätte er bestimmt einen guten Schauspieler abgegeben. Nun ist er als Hund auf die Welt gekommen und macht dauernd Theater. Inzwischen ist er 16 Jahre alt. Das ist für einen Hund uralt. Aber Theater macht er immer noch. Er ist im Alter sogar ausdrucksstärker geworden. Er läuft etwas steifbeinig. Ich glaube, ihm tun die Knochen weh. Und seine Schnauze ist grau. Aber was soll's? Ich bin jetzt Lehrerin, unterrichte seit gestern 19 großartige Erstklässler. Und damit ich das ungestört tun kann, muss der Hund Seppi während der Schulzeit zu meiner Mutter. Da gibt es kein Pardon. Auch nicht bei Regen. Punkt. Ich schulterte meinen Schulrucksack, zog mein Regenkeb an und setzte meinen Motorradhelm auf. Dann habe ich den Hund Seppi aus seinem Körbchen gehievt und auf die Kommode im Flur gestellt. Ich streifte ihm seinen Regenmantel über und setzte ihm den Sturzhelm auf. So kleine Sturzhelme gibt es nicht zu kaufen. Deshalb habe ich ihn selbst gebastelt. Aus einer halben Kokosnuss, etwas Schaumgummi und zwei Lederriemen. Vorsichtig stülpte ich ihm seine Motorradbrille über, damit er vom Fahrtwind keine Augenentzündung bekommt, trug ihn vor die Tür und setzte ihn im Treppenhaus ab. Der Hund Seppi trottete hinter mir her, die Stufen runter und hinaus in den Hinterhof, wo mein Moped steht. Es regnete. Kaum hatte er den nassen Asphalt mit einer Pfote berührt, fing er zu humpeln an. Das macht er immer so, um zu zeigen, dass er Regen hasst. Er hoppelt dann nur auf drei Beinen. Ich setzte ihn hinten auf dem Moped in seinen Korb, schwang mich in den Sattel, klappte das Visier runter und fuhr los. Vor der Wohnung meiner Mutter stoppte ich und pfiff laut durch die Finger. Mama schaute aus dem Fenster, kapierte, dass ich es eilig hatte, kam runtergeflitzt, pflückte den Hund Seppi aus dem Korb und schleppte ihn zum Hauseingang. Ich winkte, gab Gas, fuhr Richtung Pestalozzi-Schule und mit jedem Meter, den ich näher kam, wuchs die Freude auf meine 19 Erstklässler der 1a. Vor dem Hoftor stieg ich ab und schob das Moped zum Schuppen. Eine wunderschöne Pfütze hatte sich dort gebildet. Ich konnte nicht widerstehen, schaute rechts und schaute links. Die Luft war rein und sprang mitten hinein. Es spritzte herrlich. Also ich kann den Hund Seppi nicht verstehen. Man kann sich doch nicht die gute Laune verderben lassen, bloß weil es mal nass wird im Leben. »Jetzt aber«, rief ich, als meine Erstklässler ihre Anoraks an die Haken gehängt, ihre Gummistiefel ausgezogen hatten und endlich im Klassenzimmer an ihren Plätzen saßen. »Holt bitte eure Hausaufgabe raus und legt sie auf den Tisch.« Die Kinder wühlten in ihren Ranzen, fanden aber keineswegs nur die weißen Karten, die sie zu Hause mit ihren Namen beschriftet und bemalt hatten. Nein, sie holten auch Filzstifte, Schokoriegel, Mohrrüben und ein Handy hervor, ein paar belegte Brote, Rosinen, einen Gameboy und Stofftiere. »Moment mal, Kinder, ich sagte Hausaufgaben.« »Aber ohne mein Kuscheltier kann ich nichts lernen«, rief Mio und reckte einen Panda-Bären in die Luft. Ihre schmalen Augen blitzten. »Ich auch nicht, ich auch nicht«, riefen die anderen. »Na, wenn das so ist«, erwiderte ich, »dann muss ich umdenken. Ich habe auch eine Idee. Die verrate ich aber erst, wenn ihr alles Unnötige weggepackt habt. Nur die Buntstifte, eure Namenskarten und die Stofftiere dürfen draußen bleiben.« Die Kinder folgten aufs Wort. Ich legte einen Finger auf die Lippen. Die Kinder wurden still. Und wie ein Zauberer ein Kaninchen aus seinem Zylinder zaubert, so zog ich langsam den kleinen Stoffhund aus meinem Schulrucksack hervor, den mir meine Mutter zum ersten Schultag als Lehrerin geschenkt hatte.
»Hey, Frau Meier, du hast ja auch ein Kuscheltier dabei«, rief Markus.
Ich legte wieder einen Finger auf den Mund und dann sagte ich, »Dies also ist mein Schulkuscheltier. Es heißt Seppi. Hund Seppi. Und meine Idee ist, wir schreiben und malen heute zu der großen Karte, auf die ihr eure Namen geschrieben habt, eine zweite dazu. Eine kleine?
Für die Kuscheltiere«, schrien die Kinder und hatten recht.
Ich ging durch die Tischreihen und verteilte weiße Kärtchen, nur halb so groß wie ihre Namenskarten. »Da malt ihr ein Bild von eurem Stofftier drauf«, erklärte ich. Während sie loslegten, begann ich meine zweite Runde bei Öder. Öder hatte ein Stoffschweinchen dabei. »Es heißt Saui«, erklärte er mir, und ich schrieb mit Bleistift »Saui« unten auf das Kuscheltier-Namenskärtchen, damit Öder die Buchstaben von Saui abmalen konnte. Für Carla, die einen Raben mit einem Strumpf am Fuß dabei hatte, schrieb ich den Namen »Socke« auf. Und dann Hasi, Fluffi, Schnuffi und Mausi, Wuschel und Herzchen, bis ich zu Nick und Oliver kam. Da lagen keine niedlichen Schmusetiere auf dem Tisch. Da standen zwei finstere Monster, furchterregende Dinosaurier mit Hörnern, Buckeln und spitzen Hautkragen aus Plastik. »Wir finden Kuscheltiere doof«, sagte Oliver. »Wir stehen auf harte Dinos«, sagte Nick. »In Ordnung. Und wie heißen eure Lieblinge?«, fragte ich.
»Triceratops«, sagte Oliver.
»Plesiosaurus«, sagte Nick.
Ich schluckte.
Nick grinste und sagte, »Schreibt doch!«
»Das sind schwierige Namen. Ich weiß nicht genau, wie man sie schreibt«, gab ich zu. »Aber ich könnte dir Dino auf die Namenskarte schreiben.«
Nick sah mich voller Verachtung an. »Niemals«, sagte er und nahm mir den Bleistift aus der Hand.
Ganz langsam, aber ganz genau, malte er 13 Buchstaben auf sein Kärtchen. Und diese Buchstaben ergaben Plesiosaurus. Ich war platt. Du siehst, liebes Tagebuch, es war wieder klasse in der ersten Klasse. Aber jetzt bin ich müde, der Hund Seppi auch. Seit ich ihn nach der Schule abgeholt habe, weicht er mir nicht mehr von der Seite, obwohl es aufgehört hat zu regnen. Ich habe ihm heute erlaubt, auf meinem Bett zu schlafen. Er wärmt mir die Füße, er schnarcht leise. Und wie er so da liegt, sieht er fast so aus wie sein kleiner Namensvetter Seppi. Mein Schulkuscheltier. Nur viel echter. Bin gespannt, was morgen alles passiert. Kann nicht mehr. Gute Nacht. Deine Isolde Meier müde.
Der dritte Schultag. Mein liebes Tagebuch. Ich weiß nicht, wo ich anfangen soll. Es gab in der Schule Schnürsenkel, Tränen und unerwartete Küsse. Und dann hat mir der Hund Seppi zu Hause auch noch in den Flur gepinkelt. Aber irgendwie ist doch alles gut gelaufen. Du verstehst gerade gar nichts, liebes Tagebuch. Ja, ich weiß. Ich sollte eins nach dem anderen und immer schön der Reihe nachschreiben, so wie sich das gehört. Vor allem für eine Lehrerin. Sonst wird das kein anständiger Tagebucheintrag. Aber auch im Kopf einer Lehrerin geht es manchmal drunter und drüber, wie in einer Waschmaschine, wenn beim Waschen die Wäsche wild durcheinander purzelt. Man kann Jacke, Hemd oder Hose gar nicht mehr auseinanderhalten. Und wenn der Waschgang fertig ist, holt man die Sachen heraus, schüttelt sie auseinander und streicht sie glatt. Bis man wieder erkennt, welches Teil für was gut ist. Und dann hängt man sie immer schön der Reihe nach und eins nach dem anderen auf die Wäscheleine. Genauso will ich das mit meinen Erinnerungen an den heutigen Tag auch machen. Ich fange mal mit den Tränen und den Schnürsenkeln an. Bitte lasst alles an euren Plätzen liegen und stehen, nehmt euren Banknachbarn an die Hand und kommt mit. Wir machen einen Rundgang durch das Schulgebäude, sagte ich, als meine Erstklässler im Klassenzimmer versammelt waren. Ich ermahnte die Kinder, leise zu sein, nicht zu rennen und nicht zu schubsen und war sehr stolz darauf, wie ordentlich und still sie mit mir durch die Gänge spazierten. Dabei war das doch erst unser dritter gemeinsamer Schultag. Ich hoffte inständig, die Direktorin Frau Rexmann würde vorbeikommen und uns so sehen und bewundern. Aber plötzlich fiel mir etwas auf. »Kevin, dein Schuhbändel hängt runter.« Bind es lieber gleich zu, damit du nicht stolperst. Und ihr anderen wartet bitte, bis der Kevin soweit ist. Sie blieben stehen. Kevin hockte sich hin und nestelte an seinem Schuhband. Dann stand er auf und wir gingen weiter den Gang entlang. Kevin, pass auf, dass du nicht drüber stolperst. Das Bändel ist schon wieder offen, sagte ich auf dem Weg zur Schulbibliothek. Kevin ging in die Knie, machte sich an seinem Schuh zu schaffen, stand auf. Wir setzten unseren Rundgang fort und warfen einen Blick in die Turnhalle. Als wir die Treppe zum Erdgeschoss hinuntergingen, um dem Hausmeister, Herrn Maltreteser, guten Tag zu sagen, baumelten Kevins Bändel an beiden Schuhen herunter und schlappten wie tote Regenwürmer von Stufe zu Stufe. »Kevin«, fing ich wieder an, als wir unten waren, »schau doch mal deine...« Da fiel mir Adama ins Wort. »Frau Meier, der Kevin kann keine Schleife binden, der tut nur so, als ob...« Kevin hatte sich wieder gebückt. Jetzt schaute er zu mir hoch und seine Augen füllten sich mit Tränen. Ich nahm ihn in den Arm. Er lehnte sich an mich, schluchzte laut und weinte so heftig, dass mein Pulli einen nassen Fleck bekam. Die anderen Kinder hatten uns umringt. Adama schaute interessiert. Max Josef streckte die Hand aus und streichelte stumm Kevins Rücken. Jennifer sagte, mein Bruder ist in der zweiten Klasse und kann immer noch keine Schleife, der hat Klettverschlüsse. Ich gab Kevin ein Taschentuch für die Nase und sagte, ich finde, das macht überhaupt nichts, wenn das mit dem Schleifenbinden noch nicht klappt, dann lernst du es eben. Außerdem bist du bestimmt nicht der Einzige hier, dem das schwerfällt, oder? Ich schaute in die Runde und da grinsten mir Osan und Lisa zu. »Wer von euch kann richtig gut Schleifen binden und würde dem Kevin helfen?«, fragte ich. Adama reckte die Hand.
»Ich!«
Markus rief.
»Nein, ich!«
»Ich auch!«
schrie Raffaele.
Das Dumme war, dass Kevin gar nicht so viele Schleifenbänder brauchte. Dann machen wir ein Spiel für alle. Setzt euch auf den Boden, immer zu zweit, und streckt die Füße zueinander, entschied ich. Jedes Kind durfte seine eigenen Schnürsenkel aufziehen, sofern sie noch nicht lose waren, und das Kind, das gegenüber saß, durfte sie ihm wieder zubinden. Wer es nicht selbst kann, dem wird geholfen, war die Regel. Als wir es uns auf dem Boden gerade so richtig gemütlich gemacht hatten, ließ mich eine scharfe Stimme auffahren. »Aber Frau Meier, was haben Sie denn da auf dem Fußboden verloren?« »Frau Rexmann, die Direktorin.« Ich sprang auf und erklärte ihr, was los war. »Na, dann gehen Sie aber bitte schleunigst ins Klassenzimmer zurück, sobald alle Schleifen gebunden sind«, sagte Frau Rexmann. Ich war froh, dass ich in ihren Augenwinkeln kleine Lachfalten entdeckte, bevor sie sich umdrehte und verschwand.
»Zeigt her eure Füße, zeigt her eure Schuh und seht den fleißigen Schleifenbindern zu«, sang ich los. Meine Erstklässler zeigten ihre Schuhe her, tatsächlich waren alle Schuhbändel zugebunden und wir wanderten ins Klassenzimmer zurück. Nun, liebes Tagebuch, das waren die Schnürsenkel und die Tränen. Die Sache mit dem Küssen ereignete sich, als die Glocke zum Schulschluss geläutet hatte. Ich reichte jedem Kind zum Abschied die Hand. Ich sagte, »Auf Wiedersehen, Elena«, und Elena antwortete, »Auf Wiedersehen, Frau Meier«, »Auf Wiedersehen, Rebecca«, »Auf Wiedersehen, Frau Meier«, »Auf Wiedersehen, Carla«, »Öder«, »Oliver«, ich kenne sie inzwischen alle 19, und es gefiel mir, meinen Namen in 19 verschiedenen Stimmen zu hören. Antoine war der Letzte, der hinausging. Als ich ihm meine Hand reichte, stellte er sich auf die Zehenspitzen, streckte beide Arme aus und gab mir schwupp, schwupp auf jede Wange einen Kuss. »Auf Wiedersehen, Frau Meier«, sagte er. Ich war verwirrt, aber da standen die Eltern von Antoine, um ihn abzuholen, und sie lachten. Sie sagten, pardon, das Küssen müsste sich Antoine noch abgewöhnen. Sie hätten in Frankreich gelebt und wären erst kürzlich nach Deutschland gezogen. In Frankreich geben Kinder den Erwachsenen beim guten Tag und beim Auf Wiedersehen sagen Wangenküsse. Auch ihren Lehrerinnen und Erzieherinnen. Ich glaube, ich war puterrot. Später dachte ich, wie schade es ist, dass sich Antoine das Küssen abgewöhnen muss. Und dann war da noch die Sache mit dem Hundseppi, die ich aufschreiben will. Ich habe ihn heute später von meiner Mutter abgeholt, weil ich nach der Schule noch mit einer Freundin Pizza essen war. Und ich bin mir sicher, dass der Hundseppi mir das so übel genommen hat, dass er zu Hause eine Pfütze in die Wohnung gemacht hat. Er ist 16 und seit 15,5 Jahren stubenrein. Das war reiner Protest. Aber ich habe nicht geschimpft mit ihm. Das hat keinen Sinn. Er macht das ja nur, weil er unglücklich ist, weil er mich vermisst. Ich habe die Pfütze stillschweigend weggewischt. Dann habe ich ihn in den Arm genommen und gesagt, ich finde, das macht nichts, wenn das mit dem Woanderssein noch nicht so gut klappt. Das lernst du. Und dann haben wir einen schönen Abendspaziergang gemacht. So ein Tag war das heute. Voller Schnürsenkeltränen, Küsse und Hundseppipfützen. Wer erlebt schon solche wundervollen Tage? Ich, liebes Tagebuch. Deine Isolde Meier, 1a, Klassenlehrerin.
Der vierte Schultag. Mein liebes Tagebuch. Ich kann es selbst kaum fassen, aber heute ist es mir passiert, obwohl es niemals passieren dürfte. Ich, die Klassenlehrerin der 1a, bin zu spät in die Schule gekommen. Moment, liebes Tagebuch, der Hundseppi stört mich. Er fiebt leise und jetzt zerrt er sogar an meiner Bettdecke. Ich sitze nämlich im Bett und schreibe. Momentchen, der will was Bestimmtes. Schon wieder da. Ich habe ihm Wasser in seinen Napf gegossen, er hatte Durst. Er sieht wirklich ein wenig angegriffen aus, der Hundseppi. Seine kleine graue Schnauze wirkt noch spitzer als sonst. Nun, Es war wegen genau diesem spitznasigen Hund Seppi, dass ich zu spät gekommen bin. Seit ich in die erste Klasse gehe, benimmt er sich komisch. Denn seither fahre ich ihn jeden Morgen, bevor der Unterricht beginnt, zu meiner Mutter, die auf ihn aufpasst, bis die Schule wieder aus ist. Sie ist sowas wie ein Babysitter, ein Hundesitter, ein Seppi-Sitter. Aber egal, wie lustig das klingt, der Hund Seppi mag sich nicht sitten lassen. Er will immer nur mit mir beisammen sein und alles mitmachen, was ich mache. Und weil er das jetzt nicht mehr darf, ist er beleidigt. Er begrüßt mich nicht, er bleibt stur in seinem Körbchen liegen. Gestern hat er sogar in den Flur gepinkelt. Und heute, ja, heute früh hat der Hund Seppi doch tatsächlich seinen Sturzhelm zerkaut und seine Mopedbrille versteckt. Als ich ihn für unsere Fahrt mit dem Moped zu meiner Mutter fertig machen wollte, griff ich wie üblich in die Seppi-Kiste. Doch ich griff ins Leere. Dabei war ich sicher, dass ich die Hundebrille und den Helm, den ich ihm aus einer halben Kokosnuss gebastelt habe, hineingelegt hatte. Ich schaute den Hund Seppi scharf an. Er drehte den Kopf weg. Und da wusste ich gleich, er hat etwas angestellt. Als ich dann Stücke von Kokosnussschalen in seinem Körbchen entdeckte, war der Fall klar. Ich untersuchte seinen Schlafplatz, die Decke warf eine seltsame Falte. Darunter hatte er seine Brille versteckt. Jetzt aber nichts wie los, dachte ich, und streifte ihm die Brille über. Fährt der Hund Seppi halt mal ohne Sturzhelm mit dem Moped. Aber das war beileibe noch nicht alles. Als ich in die Straße einbog, in der Mama wohnt, drangen von hinten aus dem Hundekorb plötzlich eigenartige Geräusche an mein Ohr. Röcheln, Hüsteln, Würgen. Ich erschrak und fuhr rechts ran. Dem Hund Seppi war schlecht. Ich streifte ihm die Brille ab und setzte ihn in den Rinnstein, wo er jede Menge Kokosnussschalenstückchen aushustete. Wir fuhren zum Haus meiner Mutter und ich trug ihn die Treppe hoch. Mama öffnete, sah den erschöpften Hund Seppi und befühlte seine Nase. Kein gutes Zeichen. Heiß und trocken. Er hat seinen Kokosnusshelm zerkaut, teilweise gefressen, und jetzt ist ihm schlecht, erklärte ich Mama. Sie streichelte ihm über den Kopf, sagte, armer Hund Seppi, und Seppi röchelte. Extra laut, so schien mir. Mit einem feuchtwarmen Leibwickel kriegen wir das wieder hin, sagte meine Mutter zuversichtlich. Mir allerdings half kein Leibwickel. Als ich bei der Pestalozzi-Schule ankam, war der Schulhof leer, alle Kinder waren längst im Schulhaus. Ich sauste mit dem Moped über den Hof, obwohl es verboten war, aber es zählte jede Sekunde, ich hatte nämlich schon fast 10 Minuten Verspätung. Ich sprang ab, rannte ins Haus, die Treppe hoch. Die Stimme von Herrn Maltreteser, dem Hausmeister, hallte durchs Treppenhaus. »Ich habe Sie gesehen, Frau Meier. Im Schulhof fahren verboten.« Ich war völlig außer Atem, als ich vor meinem Klassenzimmer ankam. Alle 19 Erstklässler mit ein paar Eltern, einem Opa und 2 Omas standen dort beisammen und warteten. Und die Schuldirektorin Frau Rexmann wartete auch. Sie ging schnurstracks auf mich zu und raunte mit eisiger Stimme. »Frau Meier, kommen Sie nach Unterrichtsschluss bitte sofort in mein Büro.« Ich begrüßte erst einmal meine Kinder und die Erwachsenen, die sie begleitet hatten, und sagte, »Entschuldigt bitte vielmals, dass ich zu spät gekommen bin.« Ich wusste nicht, wie ich mein Zu-spät-Kommen erklären sollte. Sollte ich ihnen von einem Stau auf der Straße vorschwindeln oder von einer dringenden Besprechung mit irgendjemand Wichtigem? Nein. Ich bin eine lausige Lügnerin und deshalb erzählte ich Ihnen einfach die Wahrheit von meinem beleidigten Hund Seppi und vom Seppi-Sitter, vom zernagten Helm, von der Mopedbrille und von Seppis Übelkeit. Die Erwachsenen schüttelten erst ungläubig die Köpfe. »Nicht möglich«, sagten sie, oder »Ja, wo gibt's denn sowas?« und »Unglaublich«. Aber dann machten sie große Augen und sagten mit mitfühlend weichen Stimmen, wie süß und so sensibel und klug und ach, der Arme. Und dann gingen die Erwachsenen nach Hause und die Kinder mit mir ins Klassenzimmer. Im Unterricht sprachen wir über Haustiere, über Meerschweinchen, Kaninchen, Katzen und Hunde. Darüber, dass auch Tiere viel lernen, viel verstehen und viel spüren. und als Hausaufgabe trug ich meinen Erstklässlern auf, dass sie für morgen Fotografien von ihren Haustieren zusammensuchen sollten. Und wer kein Haustier hat, sollte aus einer Zeitschrift ein Bild seines Lieblingstieres ausschneiden und mitbringen. Morgen wollen wir in der Klasse ein Wandbild zum Thema Haustiere anfertigen. Als mittags die Schulglocke läutete, war Kevin der Erste, der zu mir kam, um »Auf Wiedersehen, Frau Meier« zu sagen. Und was sah ich? Kevins linker Schnürsenkel war offen. Gestern hatte er geweint, weil er seine Schuhbänder noch nicht selbst binden konnte. Deshalb sagte ich, »Kevin, guck mal auf deine Füße. Du darfst dir wünschen, wer dir helfen soll.« Da kam Adama angerannt und rief, »Ich helfe dir, lass mich machen.« Aber Kevin sagte entschlossen, »Nein, das kann ich selber.« Und er zwirbelte und zupfte, drehte die Schlaufe, zog das Bändel durch und »Peng«, sagte er, »fertig!« Alle Kinder klatschten Beifall und die Lehrerin der 1a natürlich auch. Leider musste ich dann noch zur Direktorin ins Büro. Sie hielt mir eine Standpauke. Sie sagte, eine Lehrerin müsse für ihre Kinder jederzeit ein gutes Beispiel abgeben, ein Vorbild sein. Eine Lehrerin aber, die zu spät kommt, gäbe den Kindern ein schlechtes Beispiel. »Wollen Sie gar nicht wissen, warum ich zu spät gekommen bin?« fragte ich Frau Rexmann. Doch, das wollte sie. Und deshalb erzählte ich auch ihr die Geschichte vom Hund Seppi, der keine Verwandten hat, sondern nur mich und der ganz und gar darauf angewiesen ist, dass ich für ihn sorge. Frau Rexmann hörte aufmerksam zu. Und als ich fertig erzählt hatte, nickte sie. Sie gab mir die Hand und sagte, »Schon recht, Frau Meier. Fürsorglichkeit ist tatsächlich oft wichtiger als Pünktlichkeit.« Und ich fuhr schnell zu meiner Mutter und nahm meinen Hund Seppi wieder mit nach Hause. Da liegt er nun auf dem Bettvorleger. Sein Brustkorb hebt und senkt sich im ruhigen Rhythmus seines Atems. Seine Nase schimmert feucht. Ich glaube, es geht ihm wieder gut. Mir auch. Bis morgen, liebes Tagebuch. Deine Isolde Meier. Der erste schulfreie Samstag. Mein liebes Tagebuch. Gestern, am letzten Tag meiner ersten Schulwoche, war ich abends viel zu müde, um dir noch zu schreiben. Das hole ich jetzt nach. Denn heute habe ich viel Zeit. Ich habe schulfrei. Der Tag gestern hatte es in sich. Wenn mir morgens jemand gesagt hätte, dass das mit dem Hund Seppi alles so gut ausgehen würde, hätte ich ihn für verrückt erklärt. Denn es sah zunächst zappenduster aus für meine Mutter, für den Hund Seppi und für mich. Früh um 7 hatte das Telefon geklingelt. Ich schreckte hoch, mein Herz raste, weil es um diese Uhrzeit bei mir so gut wie nie läutet. Wenn es dann doch mal geschieht, denkt man gleich, irgendetwas Außergewöhnliches wäre passiert. So war es auch. Meine Mutter war am Apparat. »Hallo, Isolde, Schatz, reg dich bloß nicht auf!« Und sofort bekam ich noch mehr Herzklopfen. »Mama, was ist los?« »Nur keine Panik, es ist nicht besonders schlimm.« Ich fuhr zusammen. »Nicht besonders schlimm« bedeutete schlimm, oder? »Red schon, Mama«, bat ich. Und meine Mutter erzählte, dass sie im Treppenhaus zu den Briefkästen hinuntergegangen sei, um die Zeitung zu holen, und dass sie auf der letzten Treppenstufe mit dem Fuß umgeknackst ist. So ungeschickt, dass sie sich den Knöchel verstaucht hat. Zum Glück gibt es in Mamas Haus einen Fahrstuhl, mit dem sie wieder zu ihrer Wohnung hochfahren konnte, denn die Treppe hätte sie nie und nimmer alleine geschafft. Sie hat sich auf 8 Uhr ein Taxi bestellt und wollte dann zum Arzt fahren. Das bedeutete, meine Mutter war am Vormittag nicht zu Hause und konnte den Hund Seppi nicht betreuen, während ich in die Pestalozzi-Schule ging, um meine Erstklässler zu unterrichten. Was sollte ich tun? Allein lassen konnte ich den Hund Seppi nicht. Denn so ein Vormittag dauert lange. Das schafft er nicht. Ich habe es vor 2 Jahren einmal probiert. Als ich nach Hause zurückkam, war meine Wohnung ein einziges Durcheinander. Der Hund Seppi hatte die Sofakissen aufgebissen, den Schaumstoff rausgebröselt und die Teppichfransen abgenagt. Und in mehreren Ecken hatte er Pfützen hinterlassen. Also allein lassen war ganz und gar unmöglich. Und das wiederum bedeutete für mich, der Hund Seppi musste mit in die Schule. Doch leider dürfen Hunde nur mit einer Extraerlaubnis der Direktorin aufs Schulgelände, und dafür war es zu spät. Also blieb mir nichts anderes übrig, als den Seppi heimlich einzuschmuggeln. Ich packte seine Decke ein und die gestreifte Einkaufstasche zu seiner Tarnung. Eine Häuserecke vor dem Schultor stieg ich vom Moped, versteckte den Hund Seppi in der Tasche und schob mein Gefährt unauffällig in den Schuppen. Die Tasche mit dem Seppi drin schleppte ich ins Schulhaus. Als ich beim Hausmeister, Herrn Maltreteser, vorüberkam, rief er:
»Na, so schwer beladen heute. Haben Sie Arbeitsmaterial dabei? Kann ich Ihnen beim Tragen helfen, Frau Meier?«
»Vielen Dank, nein, ich schaffe das allein, ja, das ist Anschauungsmaterial«, stammelte ich und machte, dass ich mit dem Seppi die Treppe hochkam. Ich stellte die Tasche unter meinem Tisch im Klassenzimmer ab. Dem Hund Seppi schien es gut, darin zu gefallen. Er hatte sich in seine Decke gekuschelt. Da stürmten die Erstklässler herein. Sie zogen die Fotos ihrer Haustiere hervor, die sie zu Hause ausgesucht hatten, und wollten sie mir alle auf einmal zeigen. »Halt, Kinder«, wehrte ich ab, »bitte schiebt sämtliche Tische in der Mitte der Klasse zusammen.« Und als wir eine schöne, freie Fläche hatten, legte ich weißes Kartonpapier darauf, auf dem die Kinder ihre Fotografien und Zeitungsausschnitte ausbreiteten. Plötzlich jaulte es leise.
»Frau Meier, ich habe ein komisches Geräusch gehört«, sagte Markus. Es fiebte.
»Was war das? Das ist ja unheimlich«, sagte Max Josef.
Ein leises Knurren war zu hören.
»Hilfe, ich habe Angst«, rief Denise.
Ich lachte, ging zum Tisch, zog den Hund Seppi vorsichtig aus der Tasche heraus und stellte ihn aufs Lehrerpult. Die Kinder strahlten und der Hund Seppi wedelte so fröhlich mit dem Schwanz wie schon seit Tagen nicht mehr. Ich glaube, er war überglücklich, dass er dabei sein durfte. Ich sagte: »Seht her, das ist der Hund Seppi, wie er leibt und lebt. Ich habe euch gestern von ihm erzählt und davon, dass er nicht allein sein mag.«
»Jetzt ist er nicht mehr allein«, sachte streichelte Ben Giso ihm über den Kopf.
Alle 19 Kinder streckten ihre Hände nach dem Hund Seppi aus, aber ich sagte: »Ausführliches Streicheln gibt es in der Pause. Jetzt arbeiten wir.« Ich legte dem Hund Seppi seine Decke auf den Boden. »Komm, da leg dich hin, bist ein guter Hund.« Und er schaute mich lieb an und rollte sich auf seiner Decke ein. Still und zufrieden lag er da. Ich war auch zufrieden. Und die Kinder auch. Ich stellte einige Flaschen mit Klebstoff auf den Karton und fragte meine Erstklässler, welche Haustiere sie zu Hause haben. »Du kannst dir ausmalen, liebes Tagebuch, wie viele Tiere wir zusammengebracht haben und wie viele Fotos. 4 Kinder haben Meerschweinchen, die durften ihre Fotos als erste aufkleben. 2 Kinder haben Kaninchen, die kamen als nächste dran. 2 weitere Kinder haben Hunde. 1 Kind hat 3 Katzen und eines ein Aquarium mit vielen Fischen darin. Und Nick und Oliver, die sich für die Welt der Dinosaurier interessieren, erzählten von ihren Terrarien, in denen sie Eidechsen und Kragenechsen hielten, die aussehen wie sehr kleine Dinos. Als alle die Fotos ihrer Tiere aufgeklebt hatten, malten sie noch daneben, was die Tiere fressen. Die Meerschweinchen zum Beispiel Gras und Moorrüben, die Katzen Fisch und Fleisch und die Minisaurier Fliegen und Käfer. Am Ende sah der weiße Karton wunderschön bunt aus und ich pinnte ihn an die Wand. In der Pause zeigte ich den Kindern, was der Hund Seppi alles kann. Er macht auf Kommando Sitz und Platz. Er kann Pfötchen geben und Männchen machen. Eins kann er aber am allerbesten: gute Laune verbreiten. Wir waren alle sehr vergnügt, als plötzlich Frau Rexmann, die Direktorin, im Klassenzimmer stand. Ich bekam einen Riesenschreck. Aber der Hund Seppi fürchtete sich nicht. Er marschierte auf Frau Rexmann zu, setzte sich auf sein Hinterteil, legte den Kopf schief und schaute sie an. »So, sehr schön, du bist also der kleine Hund Seppi, von dem mir die Frau Meier gestern erzählt hat. Du bist aber ein besonders netter und wohlerzogener Hund«, sagte die Direktorin sanft und wandte sich an mich. »So, sehr schön. Ich sehe, Sie nehmen das Thema unsere Haustiere durch und haben Ihren Hund als Anschauungsmaterial mitgebracht.« Ich nickte und meine 19 Kinder auch. Wenn Sie mögen, dann bringen Sie den kleinen Kerl ruhig wieder mit in die Schule, wenn er es woanders nicht aushält. Liebes Tagebuch, ist das nicht unglaublich? Ich kann dir gar nicht sagen, wie glücklich ich bin, dass ich für den Hund Seppi eine erste Lösung gefunden habe, jedenfalls für den Notfall. Aber das ist doch auch schon was, oder? Dies also war das Wichtigste vom gestrigen Tage. Für dich, liebes Tagebuch, deine Isolde Meier. Der erste Sonntag als Lehrerin. Mein liebes Tagebuch, jetzt bin ich schon seit einer ganzen Woche Lehrerin. Die Klassenlehrerin der 1a an der Pestalozzi-Schule. Das ist ein schönes und zugleich ein etwas seltsames Gefühl. Heute Morgen zum Beispiel bin ich früh aufgewacht und ich war gleich, als ich die Augen aufschlug, guter Dinge, weil ich mich auf meine 19 Erstklässler freute. Dann aber fiel mir ein, dass heute schulfreier Sonntag ist, dass ich sie also gar nicht treffen würde, und ich war enttäuscht. Ich wusste im ersten Moment gar nicht recht, was ich heute tun sollte. Also ging ich in die Küche und machte mir erstmal einen Milchkaffee. Der Hund Seppi kam angesaust. Er wedelte und fiebte vor Freude. Ich streichelte ihn und er legte den Kopf schief, und da erzählte ich ihm von der vergangenen Woche. Von meiner Angst vor dem ersten Schultag als Lehrerin, von der kleinen Schultüte, die meine Mutter mir geschenkt hat, und von der Einschulungsfeier. Wie es war, als ich meine Erstklässler zum ersten Mal zu Gesicht bekam. Und wie traurig es mich machte, dass er, der Hund Seppi, es kaum ertrug, während der Schulzeit von mir getrennt zu sein. Die Sonne war hinter den Wolken hervorgekrochen, sie schien durchs Küchenfenster und ich bekam Lust auf einen kleinen Mopedausflug. Wie dumm, dass der Hund Seppi seinen Sturzhelm kaputt genagt hatte. Nun brauchte er dringend einen neuen. Ich holte also eine ausgehöhlte halbe Kokosnuss aus meiner Bastelkiste, polsterte den Rand mit Schaumgummi, bohrte seitlich zwei Löcher, zog Bänder hindurch und setzte dem Hund Seppi seinen neuen Helm gleich auf. Und los ging's, zum Waldsee am Stadtrand. Die Luft war klar und roch schon ein wenig nach Herbst. Nach fallenden Blättern, nach feuchter Erde und ersten Kastanien. Der See schimmerte blau-silbern und das Gras am Ufer glänzte goldgrün. Hunde tollten über die Uferwiesen und Familien mit Kindern, Liebespaare, alte Leute bummelten vergnügt durch die Landschaft. Ich breitete eine Decke unter meiner Lieblingskastanie aus und rief: »Komm her, Seppi, Hundetraining, Hundekuchen!« Und der Hund Seppi kam schleunigst angetrabt, denn er liebt beides. Ich sagte: »Sitz«, und er setzte sich auf sein Hinterteil. Ich sagte: »Hol den Stein«, und er eilte zum Seeufer und kam mit einem schönen, rundgeschliffenen Stein zurück, den er vorsichtig vor mir auf der Decke ablegte. »Danke, Seppi«, sagte ich und warf einen Hundekuchen in die Luft. Er fing ihn mit der Schnauze auf. Ich warf noch einen. Er fing ihn wieder auf. Dann ließ ich ihn Männchen machen und die Pfote geben. Ich übte mit ihm, auf den Hinterbeinen zu gehen und über ein Stöckchen zu springen. Dafür, dass wir in der letzten Woche nicht richtig trainiert hatten, war der Hund Seppi wirklich gut in Form. Mir kamen meine Schulkinder in den Sinn, mit denen ich in der kommenden Woche das Zählen der Zahlen üben wollte. Von der 1 bis zur 10. Seppis Hundekuchen hatten mich nämlich auf eine Idee gebracht. Ich legte 10 Stück auf die Decke. Der Hund Seppi reckte die Schnauze. »Halt!« rief ich streng. Und er zog die Schnauze brav zurück. »Pass auf«, sagte ich. Er spitzte die Ohren und legte den Kopf schief. Nun tat ich so, als wäre der Hund Seppi mein Schüler, und ich erklärte ihm, was man mit 10 Hundekuchen alles machen könne. Ich bildete verschiedene Gruppen aus 2 und aus 3 Hundekuchen. Ich nahm hier einen weg und tat dort einen dazu. Ich legte eine lange Reihe, Hundekuchen hinter Hundekuchen, und dann ordnete ich sie um in eine Zweierreihe. Ja, genau solche Spiele wollte ich nächste Woche mit meinen Erstklässlern im Mathematikunterricht machen. Allerdings nicht mit Hundekuchen, sondern mit Kastanien. Die konnten die Kinder selbst sammeln. Ich war begeistert von meiner Idee und gab dem Hund Seppi noch einen Kuchen. Denn er hat zwar bestimmt nicht viel verstanden, aber nur weil er so gut zugehört hat, konnte ich das Erklären üben und hatte so gute Einfälle. Plötzlich sprang der Hund Seppi auf seine Pfoten. Ich drehte mich um. Hinter mir hatte sich ein großer brauner Hund niedergelassen. Sein Fell schimmerte wie Seide. Er stieß einen auffordernden Kläffer aus. Der Hund Seppi stand mit gespitzten Ohren stramm. »Geh spielen, Seppi«, ermunterte ich ihn, und er spazierte wedelnd auf den fremden Hund zu. Die beiden beschnüffelten sich. »Die scheinen sich zu vertragen, was?« sagte ein junger Mann, der wohl zu dem großen Hund gehörte. »Ist der kleine Jack Russell Terrier deiner?« Ich nickte. Ich freute mich, dass er Hund Seppis Rasse erkannt hatte, obwohl der Seppi schon so alt und grau ist. »Wie heißt er denn?« wollte der junge Mann wissen. »Hund Seppi.« »Klingt gut, irgendwie lustig.« Er lachte, und ich fand, er hatte ein sehr nettes Lachen und hübsche Zähne. »Wie heißt denn deiner?« fragte ich zurück. »Sie heißt Annabelle.« »Klingt wie eine Prinzessin«, sagte ich. Er schaute mich an und legte den Kopf schief. »Genau wie der Hund Seppi.« »Und du«, sagte er, »siehst wie eine aus.« Ich wurde rot. Er sagte, »Entschuldigung, das magst du vielleicht nicht, aber ich finde, es stimmt. Ich heiße Philipp. Und du?« »Isolde.« »Siehst du, das klingt doch auch nach Prinzessin. Hast du Lust, mit Hund Seppi, Annabelle und mir ein bisschen rumzuspazieren?« Ich hatte Lust. Und die beiden Hunde auch. Es sah total lustig aus, wie der kleine, etwas steifbeinige alte Hund Seppi und die große, junge und geschmeidige Annabelle miteinander spielten. Philipp wollte ulkige Sachen von mir wissen. Ob ich öfter Selbstgespräche führte, fragte er, und mit Hundekuchen rechnen übte. Ob ich Filmtiertrainerin wäre. Er hatte mich anscheinend schon eine Weile lang beobachtet. Ich erzählte ihm von meinem neuen Job als Lehrerin, von meinen Erstklässlern und von dem Hund Seppi, und wir lachten fast die ganze Zeit. Philipp ist Assistenzarzt in einem Krankenhaus und muss dort viel arbeiten, manchmal sogar nachts. »Wie machst du das denn mit deiner Annabelle?«, fragte ich ihn. »Ich kann sie immer zu meinen Eltern bringen. Die haben einen Garten, kümmern sich gern um sie. Und Annabelle vermisst mich dann gar nicht«, sagte Philipp, rief plötzlich »Achtung, Achtung, eine Idee« und blieb wie angewurzelt stehen. »Pass auf, Isolde. Wenn der Hund Seppi mit Annabelle spielen könnte, während du in der Schule bist, dann würde er dich vielleicht weniger vermissen.« Das war ein kluger Gedanke. Und wir spannen ihn weiter. »Wir könnten ausprobieren, was passiert, wenn meine Mutter auf Annabelle und den Hund Seppi zusammen aufpasst«, schlug ich vor. »Und ein andermal könnte der Hund Seppi Annabelle bei meinen Eltern besuchen«, meinte Philipp. Philipp und ich müssen das alles noch ganz genau durchdenken und weiter planen. Deshalb haben wir uns für morgen Abend gleich verabredet, im Stadtpark, mit Annabelle und dem Hund Seppi. Und jetzt habe ich schon zwei Dinge, auf die ich mich riesig freue. Das Wiedersehen mit meinen Erstklässlern und mit Philipp. Gute Nacht, liebes Tagebuch. Das Leben ist doch wirklich schön. Deine Isolde Meyer. Ihr hörtet »Frau Meyer geht in die erste Klasse« von Susanne Friedmann, gelesen von Martina Gedeck.
Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.